Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV Teil 3 unserer auch dreiteiligen Reihe. Dividenden 2024, die Dividendenwochen bei Echtgeld TV. Wir sind bei einem Thema angekommen, was euch insbesondere nach unserer Besprechung unseres ersten gekauften ETFs bei Echtgeld TV sehr beschäftigt hat, nämlich Dividenden-ETFs. Wir haben uns damals für den WisdomTree entschieden und heute haben wir vor allen Dingen auch die Produkte ausgewählt, die A, bei Anlegern erkennbar beliebt sind, ablesbar am Volumen, die B, bei euch beliebt sind, ablesbar an den Kommentaren und was eben auch beliebt ist, neben einem ganz bestimmten Dividenden-ETF, den wir heute besprechen, ist natürlich der hier, der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, Christian, und beginnen werden wir heute mit dem Vanguard, FTSE All World High Dividend Yield ETF. Mal wieder ein langer Name und auch etwas, weswegen der Fonds dann eben auch bei uns in diese Sendung gekommen ist. Denn 4 Milliarden Euro Fondsvolumen ist das, wo man, wenn man sucht, ja nicht so ohne weiteres fündig wird, weil mehr Geld gibt's nicht investiert. In Deutschland.
Ja, es ist der Bestseller unter den Dividenden-ETFs, obwohl er ja noch gar nicht so lange am Markt ist. Aber Vanguard ist halt nicht nur zu Recht ein großer Name, immerhin die Investmentgesellschaft, die von Jack Bogle, dem Vater des Index-Investierens, gegründet wurde. Und der Mechanismus ist halt auch einfach. Es ist sozusagen das, was die meisten mit dem verbinden, wenn es um Dividenden-Investments geht. Möglichst hohe Dividendenrenditen. Nomen ist Omen, High Dividend Yield. Es ist also die klassische Interpretation der Dividendenstrategie, nicht unbedingt meine, aber eben eine sehr einfach nachvollziehbare. Und ich kann jetzt schon sagen, wir haben im Laufe dieser Sendung einige Alternativen zum Vanguard All World High Dividend Yield ETF. Aber da sind auch richtig komplexe Sachen bei. Bei Vanguard ist es ganz einfach. Man nimmt den guten alten FTSE All World Index, der also auch Emerging Markets enthält, schmeißt die REITs raus, die immer ein bisschen schwierig zu bewerten sind, und die Aktien, die erwartbar keine Dividende zahlen werden in den letzten 12 Monaten. Und das, was dann übrig bleibt, wird absteigend nach der Dividendenrendite sortiert und so lange aufgestockt, bis der Index 50% der Kapitalisierung des FTSE All World beinhaltet. Das Ganze guckt man sich zweimal im Jahr an. Im März und im September ist das Review. Und klar, wenn man darauf geht, Abdeckung 50% des Basisindex, hat man es hier nicht nur mit einem sehr volumenstarken ETF zu tun, sondern auch mit einem ETF, der sehr viele Einzelwerte enthält. Es sind nämlich allein auf Fondsbasis knapp 2000.
So, naja, und wenn man dann eben so rangeht und dann auch so vorgeht, dass man so aufsummiert, dann kommt man eben auf diese enthaltenen knapp 2000 Aktien. Kommt auf eine Dividendenrendite, die im Vergleich zum FTSE All World knapp doppelt so hoch ist. Im FTSE All World beträgt sie 1,9%. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir hier haben, hier liegt sie im Bereich 3,7%. Wichtig dabei übrigens der Hinweis, wenn ich 3,7% sage, immer wieder auch hier erneuert der Hinweis, weil wir jetzt auch eine Sendung haben, wo es um mehr ETFs, um mehr Dividendenrenditen geht. Es geht dabei um die Dividendenrendite der im Fonds enthaltenen Aktien. Es ist nicht die Ausschüttungsrendite. die wir hier nicht mit dabei haben. Und ansonsten ist hier eben etwas zu sehen, was ich ganz angenehm finde. Die US-Gewichtung liegt hier eben bei 44%, also ist spürbar unter dem, was man vom MSCI mit dieser Zweidrittel-Gewichtung in der Regel mit dabei hat, oder auch niedriger, was beim FTSE All World normalerweise an US-Gewichtung mit dabei ist. Japan ist mit 8,7% gewichtet, Großbritannien mit 7,3%. Und was naturgemäß, und das hatten wir hier auch bei der Besprechung von Dividenden-ETFs auch schon des Öfteren, sehr häufig, sehr hoch gewichtet mit dabei ist, ist eben der Finanzsektor. Verwundert dann auch nicht, dass der Top-Einzelwert mit einer JP Morgan eben genau aus diesem Bereich kommt. Und um das auch noch zu erreichen, das sind dann eben 2%, mit der diese Aktie gewichtet ist. Denn bei 2000 Unternehmen, die im Fondsvermögen enthalten sind, da ist natürlich so, dass der Anteil der Top-10-Aktien einigermaßen überschaubar ist und hier eben bei 13 bis, also je nachdem, wo man die Rundung setzt, sind jetzt hier gerade 13,4 in der Anwendung. Manchmal ist es dann eben auch bei einem älteren Porträt so, dass es 13,6 sind. Also lasst euch davon nicht irritieren. Irgendwo so in dem Bereich liegt, ist auch nicht wichtig. Ihr seht hier auf jeden Fall, dass es ein wahnsinnig breites Investment ist. Und da gibt es eben schon das ein oder andere Highlight, auf das wir eingehen können. Und was man eben trotz der sensationellen Grafiken, die wir hier haben, eben in bestimmten Bereichen nicht so zum Ausdruck bringen kann und weswegen es dann durchaus auch sinnvoll ist, dass ihr vielleicht mal bei Just ETF oder eurem Lieblings-ETF-Portal vorbeischaut und dahin guckt, wie dieser Fonds, Christian, seit 2021 gelaufen ist. Denn bezogen auf dieses Auseinandergehen, was wir bis Ende 2020 sehen, ist es so, dass da eine Differenz entstanden ist. Aber seit 2021 ist etwas passiert, was mich dann schon ein Stück weit überrascht hat. Da hat nämlich der FTSE All World High Dividend besser abgeschnitten als sein größeres Pendant.
Ja, liegt tatsächlich leicht vorne. Ein paar Prozent sind es und das ist sehr beachtlich, wenn man sich vergegenwärtigt. Das ist deswegen beachtlich, weil ja die Aktien, über die jeder spricht, im FTSE High Dividend Yield eben nicht enthalten sind. Nämlich eine Microsoft und eine Apple zahlen zwar Dividende, aber sind von der Rendite natürlich viel zu gering. Bei Nvidia gilt das ganz besonders. Bei Amazon, Alphabet gibt's keine Dividende. Ja, und dann auch andere hochgewichtete Unternehmen wie eine Novo Nordisk, eine Visa, eine Tesla, all die fehlen und trotzdem für die letzten 3 Jahre eine leicht bessere Performance des Dividendenindex. Ja, da sieht man eben, dass Dividende jetzt so schlecht auch nicht sein muss. Und insbesondere in diesem Jahr 2022 haben halt die tendenziell eher defensiven Werte, nicht zuletzt auch die Finanzwerte, im Rahmen des Zinsanstiegs ordentlich Boden gut machen können auf die Technologieaktien, die ja damals dann Teil ihrer Post-Corona-Gewinne erstmal wieder abgeben mussten. Insofern, in den letzten 3 Jahren sieht das ganz gut aus. Es bleibt unterm Strich seit 2013 natürlich eine sehr, sehr große Lücke und mit einem technologiebasierten, technologieklumpigen ETF wird der High Dividend Yield auch nicht mithalten können. Das ist aber auch nicht unbedingt das Ziel. Wer möglichst breit diversifiziert eine in etwa doppelt so hohe Dividendenrendite sehen möchte, wer sein Portfolio defensiver aufgestellt haben möchte, weil er vielleicht ansonsten Technologieinvestments hat, der kann hier immer zu einem recht gut gemachten Produkt greifen, bei dem man natürlich bedenken muss, es ist kein Dividendenwachstumsansatz, sondern es hängt natürlich klar an den Renditen, wo es manchmal auch gerade im Finanz- oder im Rohstoffbereich dann entsprechende Peaks gibt. Das kann man ganz gut feststellen, wenn man auf die Ausschüttungen schaut, die dann aus diesem Fonds vorgenommen werden. Wir haben euch mal seit 2014 die Ausschüttungen mitgebracht. Die sind primär, weil das Fondsvermögen in US-Dollar bilanziert, auch in US-Dollar, werden dann zum jeweiligen Stichtag bei der Auszahlung und Überweisung auf euer Konto in Euro umgerechnet. Deswegen die Euro-Indikationen hier müssen nicht auf den Cent genau dementsprechend, was ihr in der Vergangenheit gut geschrieben bekommen habt, weil wir hier die Ex-Daten verwendet haben. Aber klar ist, wenn wir rein nur auf die Essenz schauen, ohne die Währungsveränderung, dann sind die Dividenden seit 2014 bis heute auf Ausschüttungsebene ungefähr konstant geblieben. Hier also ja gegenüber 2015, 2016 ein gewisses Wachstum, aber weil eben da ja auch ein Favoritenwechsel drin ist in der Dividendenrendite, kann man hier nicht von einem Dividendenwachstum sprechen, aber das holt man sich dann an anderer Stelle, beziehungsweise wenn man die Dividenden immer reinvestiert hat, dadurch die Basis des investierten Kapitals vergrößert hat, steckt natürlich da auch ein implizites Wachstum mit drin.
Ja, und vor dem Hintergrund lohnt es sich vielleicht auch nochmal in Kenntnis dessen, wie die Ausschüttungen dann so laufen, trotz allem auch nochmal auf die Gesamtkosten zu gucken. 0,29% sind sie hier. Das ist so aus dem so ganz spontan aus dem Bauch heraus, so ein bisschen eher am oberen Ende dessen, was ich hier erwartet hätte. Gerade auch bei dem Ansatz vom Vanguard, aber sicherlich auch ein Preis, der bei der A-Größe des Depots und bei der Leistung, die man hier eben bekommt, nämlich dieser Verwahrung von 2000 Aktien, ja, in Ordnung ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Schnäppchenpreis ist, der fängt ein bisschen niedriger an, so im Bereich 0,2 und drunter, aber es ist sicherlich in Ordnung. Und man ist dann eben in einer sehr, sehr breiten Strategie und einem Ansatz, wo mit einem ganz lustigen Verfahren, nämlich einem einfachen Dividendenrenditen-Ranking, Höhe der Dividendenrendite, dann wird runtergegangen, die Gewichtung aufgebaut wird. Ja, das ist zumindest etwas, wo man sagen kann, das scheint bei Anlegern anzukommen und vielleicht kommt es ja auch bei euch an. Wenn dem so ist, dann lasst es uns in den Kommentaren oder mit dem Daumen wissen. Wenn dem nicht so ist, dann vor allen Dingen in den Kommentaren, denn dann kann es ja auch vielleicht andere auch nochmal bei einem Gedankengang abholen, den ihr bisher alleine habt, aber der in unserem Kommentarbereich sehr willkommen ist.
Man sollte auch nochmal hinzufügen, dass das wirklich die eine Interpretation von Dividendenstrategie ist. Das heißt ja immer so, ja, wie ist denn die Dividendenstrategie gelaufen? Die Dividendenstrategie gibt es nicht. Man kann unterschiedliche Interpretationen fahren. Das ist die eher value-orientierte Interpretation, die von der Renditeseite kommt, die furchtbar kritisch ist, wenn man jetzt das mit einem 20er oder mit einem 50er Portfolio macht, wie der Global X Super Dividend oder der DAX Plus Maximum Dividend Rendite, weil man da immer diese ganzen Dividendenfallen drin hat. Wenn man das hier in dieser Breite, in dieser Gewichtung macht, dann ist das eine andere Herangehensweise. Aber es gibt den anderen Pol. Das ist eher so mein Pol, Dividendenwachstumsstrategien. Da sind wir bei Kontinuität, Verlässlichkeit bei den Aristokraten oder bei dem, was wir euch hier oft genug schon vorgestellt haben, nämlich die Wisdom Tree Ansätze Quality Dividend Growth. Also Quality Investment, gute Unternehmen finden und dabei die Dividende als Merkmal zu verwenden. Das sind die beiden Pole, zwischen denen wir uns bewegen. Und genau zu diesen beiden Polen wollen wir euch drei weitere Fonds zeigen. Denn über den Wisdom Tree, da wisst ihr ja schon genug. Und es gibt in der Tat drei beliebte Dividendenfonds, die wir in noch keiner Echtgeldsendung bislang hatten. Und zwar alle global und wiederum mit schönen, langen Namen. Zum Beispiel, Tobias, FANEC, Morningstar, Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Was steckt dahinter?
Ja, da steckt vor allen Dingen ein fokussierterer Ansatz dahinter. Das sieht man, und wenn man es nicht sieht, dann hört man es jetzt gleich. Dadurch, dass da 100 Aktien nur enthalten sind, wo der Anteil der Top 10 Aktien, also da schon eine ganz deutliche Abweichung von 36%. Also komplett anders, auch weitestgehend andere Werte drin. Und von daher das vielleicht Überraschung Nummer eins, was bei einem Developed Markets ETF mit dabei ist, ist ja klar, also dann die entwickelten Länder. Ich will noch ein bisschen so die Basisdaten erstmal durchgehen von diesem ETF, weil ich eben was zu den 0,29 gesagt habe. Da kann ich bei Van Eck natürlich die 0,38 nicht stehen lassen, ohne zu sagen, dass das eben dann ein Drittel teurer ist oder im Zweifelsfall von einer anderen Perspektive aus der Vanguard ein Viertel günstiger ist als der Van Eck Developed Markets Dividend Leaders, wobei ich das Bloomberg vergessen habe, weil es ja auch nicht aufgeschrieben ist. Und dieser Name
Morningstar ist es, nicht Bloomberg. Es ist die große Ratingagentur Morningstar.
Aber muss ich sowas aufgeschrieben haben.
Das passte jetzt hier nicht rein. Und wir wollen bei allem Kritteln an den für ETFs relativ hohen Kosten eins nicht vergessen, es ist immer noch radikal billiger als das, was wir bei aktiv gemanagten Fonds sehen. DWS, Top-Dividende, LD, 20 Milliarden sind da investiert. Das Fünffache dessen, was im Bestseller bei den ETFs steckt von Vanguard. Und da stehen 1,45% TER drauf. Also insofern, man muss auch das einordnen. Ja, für ETF-Verhältnisse ist es viel und wir würden uns wünschen, dass da ein paar Basispunkte runtergehen. Aber wenn man überhaupt sich schon mal in der Kostenliga tummelt, ist das beachtlich zu der Benchmark von aktiv gemanagten Fonds.
Ja, und was dann natürlich sofort auffällt, ist, wenn man auf die rechte Seite des Porträts schaut, dass da der US-Anteil mit 23%, also präzise 22,8%, herausragend niedrig ausfällt.
Und juhu, der Kramer freut sich. Endlich ein Fast Ex-USA.
Das ist in der Tat etwa, also wo ich mich früher noch viel mehr darüber gefreut hätte. Jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr freuen, denn ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt jetzt, dazu gibt es ja auch eine Sendung von uns, nämlich zum X-Trackers MSCI World ex-USA. Der Name ist dankenswerterweise so kurz, dass ich mir sogar merken kann und nicht Bloomberg und Morningstar durcheinander bringe, was natürlich eigentlich unverzeihlich ist. Kommen wir zurück zum Developed Markets Dividend Leaders ETF mit 22,8% US-Anteil und einem Finanzenanteil, der sich eben anderen auch gewaschen hat, von 42,1%. Und ein paar andere Sachen stechen eben auch noch hervor, nämlich eine Dividendenrendite der im Fondsvermögen enthaltenen Unternehmen von 6,1%, eine sensationell günstige Bewertung dieser Aktien. Und von daher muss es mit dem Selektionsansatz in diesen ETF, wie diese Unternehmen, diese 100 Unternehmen dort reinkommen, ein bisschen anders laufen, vorsichtig formuliert, als bei Vanguard.
Ja, also bei 100 nimmt man jetzt nicht einfach die 100 Dividendenstärksten aus der Liste, dann würde man nicht so ein gutes Angebot daraus machen können, sondern es gibt zunächst mal ein paar Qualitätsfilter, Ausgangspunkt, auch hier wieder ein globaler Large Cap Index für die entwickelten Märkte, also jetzt kein MSCI World und auch kein FTSE All World, sondern der sogenannte Morningstar Developed Large Cap X-REITs Index, ja, REITs sind auch hier nicht dabei, aber die Basis ist dieselbe im Großen und Ganzen wie beim MSCI World. Drei Bedingungen, logisch, für einen Dividenden-ETF. In den letzten 12 Monaten muss eine Dividende gegeben haben. Und dann zwei Qualitätsfilter. Erstens, mindestens genauso eine hohe Ausschüttung wie 5 Jahre zuvor. Das heißt also zumindest per Saldo über 5 Jahre stabile Dividenden. Egal, was jetzt dazwischen passiert ist. Wenn die Dividende heute so hoch ist wie vor 5 Jahren oder höher, ist das Unternehmen drin, sonst ist es draußen.
Und also man kann auch ausgesetzt haben mit der Dividendenzahlung.
Richtig, es ist keine Kontinuität, aber die Dividende muss so hoch sein wie vor 5 Jahren. Ansonsten wäre es natürlich schon wieder ein bisschen weniger geworden. Aussetzung ist da nicht so ganz das Thema, weil da sind so gerade bei den europäischen Unternehmen ja manchmal so kleine zyklische Löcher. Wir erinnern uns an Corona. Und das zweite Thema, das liegt mir natürlich sehr am Herzen, finde ich gut. Ausschüttungsquote maximal 75%. Also es soll noch Luft bleiben für das Unternehmen, Geld zu investieren oder anderweitig zu allokieren. Das ist schon mal eine sehr, sehr sinnvolle Vorstellung. Vorselektion gefällt mir gut. Und dann sortiert man diese Aktien nach der höchsten Dividendenrendite über 12 Monate. Und die 100, die da dann übrig bleiben, ganz oben, die schaffen es in den Fonds. Und zwar nicht gewichtet nach Marktkapitalisierung, sondern gewichtet nach Dividendenvolumen, sodass also da oben dann wirklich Rendite-Schwergewichte mit entsprechend hohen Ausschüttungssummen sind, wie eine Verizon, wie beispielsweise auch Erinnerung an die Sendung letzter Woche, eine Pfizer, wie eine BHP, auch die hatten wir in der Feedback-Sendung, oder eine IBM. Also Weltkonzerne auf hohem Niveau, die hohe Renditen haben und gleichzeitig aber auch hohe absolute Beträge zahlen. Und was auch noch dazu kommt, du hast die Gewichtung von Finanzen erwähnt, die kann nicht mehr weiter steigen, denn es gibt zum Rebalancing immer einen Cap bei 40%. Das heißt, wenn die das nächste Mal reinschauen, werden diese 42% reduziert auf 40 für den Sektor und einzelne Aktien sind gekappt bei 5%. Also Verizon da momentan auch schon am Anschlag.
Ja, und dann ist es natürlich auch hier an der Zeit, nochmal auf die Charts zu gucken, die ihr entweder seht oder natürlich wegen der ihr rechts ranfahrt. Aber ihr könnt euch möglicherweise auch eure eigenen Charts bauen, so wie wir es gemacht haben. Wir gucken uns die Sachen dann auch mal in anderen Zeiträumen an, wie es hier nicht so ganz einfach machbar ist. Wobei, ich gehe ja hier auch bei dem Chart auch des Öfteren einfach mal ran und gucke mir an, naja, jetzt hat diese Entwicklung offenbar so bei 120 gestartet, steht jetzt bei um die über 200 und das heißt eben, dass da eine bestimmte Wertentwicklung reinkommt. Und die Wertentwicklung seit Anfang 2021, laut den Zahlen, die mir hier vorliegen von Just ETF, ist eben im Bereich von 76% Kursplus. Und das gegenüber einem MSCI World von 53% zeigt hier eben auch, dass dieses Portfolio deutlich besser gelaufen ist als das MSCI World Portfolio, was ich umso herausstellenswerter empfinde, weil hier ja die US-Gewichtung nochmal eine ganz andere ist und gerade die US-Werte im MSCI World ja einen signifikanten Wertbeitrag geleistet haben.
Ja, es ist erfreulich, auch hier ähnlich wie beim High Dividend. Du kannst natürlich jetzt auch andere Zeiträume nehmen. Wenn du lang guckst, sieht's halt nicht mehr so günstig aus. Da haben wir halt eine Lücke drin. Am Ende kannst du halt, je nachdem, welchen Zeitraum du dir anschaust, fast immer jede Aussage belegen. Deswegen sollte man auch immer mit diesen Aussagen schwierig sein, gerade so in sozialen Medien immer so, Dividendenfonds laufen immer schlechter als Indizes. Ja, ist Quatsch. Ist genauso wie der MSCI ist immer besser als ein Dividendenfonds. Nein, es kommt auf den Zeitraum an und es kommt auch darauf an, was man möchte und wie man es im Portfolio-Kontext zusammenstellt. Und es gibt ja immer wieder diese Leute, die unzufrieden sind mit dem MSCI World. Die haben ihn vielleicht irgendwann mal gekauft und waren es das erste und dann lassen sie sich von der Presse einreden, oh, da ist aber zu viel Tech und da kommt noch der Kollege Kramer und sagt, hey, reconsider USA und dann sagen die, ist denn das wirklich so richtig? Dann überlegen sie, na, ich möchte das gerne nachjustieren. So, und wenn man das will, dann haben wir euch zum Beispiel mit dem MSCI ex-USA vor ein paar Wochen was vorgestellt, aber auch hier dieser FANEC Developed Markets Dividend Leaders ist ideal zum Nachjustieren des MSCI World, denn einerseits die Sektor- und Länderstruktur, die Schwergewichte bei den Sektoren, das ist genau das, wo der MSCI World schwach aufgestellt ist und umgekehrt, aber vor allem auch auf Basis der Einzelwerte. Also es gibt ja Anleger, die haben MSCI World und packen dann obendrauf noch, weil es so cool ist, einen Xtrackers Big Data and Artificial Intelligence ETF als Beimischung. Ja, aber die Werte aus dem Xtrackers Big Data und AI haben im MSCI World schon 24% Gewicht. Man ist also schon dabei. Anders hier bei diesen Morningstar Developed Dividend Leaders. Diese 100 Werte, die aktuell drin sind, haben im MSCI World nur 6,5% Gewicht. Man hat also hier wirklich Potenzial für eine interessante und sinn- und wertstiftende Beimischung.
Und dann ist er endlich dran. Er war in der Tat bei den Wisdom-Tree-Sendungen der am häufigsten gewünschte Wert im Kommentarbereich, der am häufigsten genannte einzelne ETF, um den doch auch mal hier in der Sendung zu haben. Und natürlich darf er dann im Rahmen der Dividendenwochen bei EchtGeldTV nicht fehlen. Der Fidelity Global Quality Income ETF, den wir euch heute auch nicht vorenthalten wollen. Und da sehen wir zunächst mal, für einige ist da die Welt sofort wieder in Ordnung, weil da ist der US-Anteil nämlich mal auf ordentlichen 70,3%. Ordentlich, wo ich gerade von ordentlich rede, sind übrigens auch die Gesamtkosten. 0,4% betragen sie hier für ein Portfolio, das sich zusammensetzt aus 226 Werten. Also wenn wir jetzt einfach mal die 2000 vom Vanguard nehmen und die 100 vom Van Eck, dann haben wir hier, naja, uns eher dem Van Eck angenähert, aber toppen nochmal das Gebührenumfeld. 540 Millionen Euro sind da in etwa investiert. Dividendenrendite fällt im Vergleich auch da zum Van Eck deutlich niedriger aus. 3% beträgt sie hier in Anführungsstrichen nur, denn vielen wird ja auch das schon mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn dann eben jedes Jahr auf Basis einer Dividendenrendite sich eine Ausschüttungsrendite dann bei der Ausschüttung auch ergibt und man jedes Jahr zumindest in den Genuss einer Auszahlung kommt. Und was hier eben auch auffällt, sofort im Chart und für die Podcast-Zuhörer sei es dann eben auch gesagt, dass im Vergleich ab 2017 es hier eben keinen Rückstand gegenüber dem MSCI World gibt, sondern der Fidelity Global Quality Income ETF hier sehr, sehr gut mithält, hier sehr, sehr gut dranbleibt und im Grunde genommen an einigen Stellen eben auch einen Vorsprung herausgearbeitet hat, was diese Kernthese im Grunde genommen auch nochmal unterstützt, dass es eben nicht die eine Strategie gibt und nicht die, es gibt vor allen Dingen nicht die immer selig machende Strategie, sondern es wird immer auch mal Bereiche geben, wo auch es hier dazu kommt, dass der Fidelity mit dem MSCI World sehr, sehr gut mithält, ihn mitunter auch outperformt. Aber irgendwann kann es eben dann auch mal passieren, dass es für einen gewissen Zeitraum zu einer Underperformance kommt. Auch das soll es in der Vergangenheit schon gegeben haben.
Ja, ist ja auch hier nicht das Ziel, den MSCI World out zu performen, sondern wenn man sich das insgesamt schon vom Namen her und dann vom Regelwerk her anschaut, geht's darum, den MSCI World mit Qualitätsaktien sozusagen nachzubauen und dem Ganzen einen Income-Faktor hinzuzufügen, also die auszuzahlende Dividendenrendite zu erhöhen. Und das gelingt ja auch nicht in dem Maße, wie das beim Dividend Leaders der Fall ist, wo wir da einen Wert von 6% stehen haben. Das kriegst du nur hin, wenn du sehr, sehr stark von der Benchmark abweichst, wenn du ein konzentriertes Portfolio hast. Aber hier mit einem Portfolio, dessen Wertentwicklung doch sehr stark mit dem MSCI World korreliert, immerhin 50% mehr Dividendenrendite, 3 statt 2% hinzukriegen, das ist schon beachtlich. Nur die Frage muss erlaubt sein, was ist der Preis dafür, den MSCI World letztendlich mit Qualität und höherer Ausschüttungsrendite anzureichern. Einen Preis hast du genannt, diese TIA, wie gesagt, ich bin da recht entspannt, weil ich auf den DWS Top Dividende schaue und denke, da sind wir immer noch im absolut grünen Bereich, ja, also nur ein Viertel davon über den Daumen, aber mit Preis meine ich einfach die Komplexität dieses Index, der dem Fonds unterliegt, denn also bei Van Eck und auch bei Vanguard, das war ja noch relativ einfach. Das kann man noch erklären. Da gibt's dann irgendwo ein Ranking. Aber bei Fidelity ist das ja hier richtig komplex. Die lassen den Index von S&P berechnen. S&P kann ja wunderbare, einfache Indizes machen, wie den großartigen S&P 500. Aber da sind natürlich smarte Jungs und Mädels, die können auch ganz komplexe Sachen machen. Und das haben wir hier. Also, es geht los, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, mit wieder einem großen etablierten Aktienindex, diesmal vom S&P Worldwide Broad Market. Nur Dividendenzahler sind drin und auch hier wieder Dividendendynamik 5 Jahre darf nicht negativ sein. So, über das Ganze wird dann zunächst mal ein ESG-Filter gelegt in Zusammenarbeit mit Sustainalytics. Ja, Waffen, Tabak, Porno fliegen raus. Aber auch schon Geschäfte, bei denen mehr als 10% Alkohol, mehr als 10% Pestizide drin ist. Gambling, Palmöl. Also da fällt schon eine ganze Menge raus. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem Van Eck Equal Weight Index. Dann werden die Unternehmen mit den höchsten Payouts und dem schlechtesten Kursmomentum bezogen aufs Land und den Sektor aussortiert. Dann kommt ein Quality-Faktor dazu, der auf Cashflow-Marge geht, auf den Ertrag aufs investierte Kapital, also den ROIC und dann die Stabilität der Cashflows. Dazu kommt dann nochmal die Dividendenrendite und dann die Größe. Und daraus wird dann ein Ranking gemacht und daraus kommen dann zielgerichtet 250 Werte zustande. Aber je nachdem, wie da bestimmte Restriktionen noch wirken, können es auch mal ein paar mehr oder ein paar weniger sein. Hier sind es 226. Also man kann ganz viel beschreiben, was drin ist oder was nicht drin ist. Aber wie man am Ende vom großen Index zur kleinen Auswahl kommt, da ist ja bei den anderen beiden ETFs, über die wir gesprochen haben, nur halbwegs transparent. Hier ist das aufgrund der Vielzahl der Faktoren eine Blackbox.
Ja, und das hängt ja immer von der Tagesform ab. Also muss ich auch ganz deutlich dazu sagen. Aber als ich Christian jetzt eben gerade zugehört habe, habe ich so für mich gemerkt, bei dem, was ich da höre, fange ich an, keinen Bock zu haben. Also es fängt dann ab irgendeinem Grad an, mich zu nerven. Das kann aber in einer komplett anderen Verfassung, wenn man gerade komplett sich wochenlang nichts anderes angeguckt hat und dann auf einmal mit einem ETF konfrontiert wird, wo man sagt nach dem Motto, ey, hier steckt eine total sophisticated Strategie drin und man hat dann gerade im Bier-Express von Curry 36 die zwei Currywürste reingepfiffen, dann kann es sein, dass man auch sagt nach dem Motto, ach, das ist ja cool, das finde ich einen tollen Ansatz. Und deswegen werden wir auch definitiv eins nicht tun und auseinanderziselieren, an welchen Stellen jetzt der Fidelity oder der Wisdom Tree ihre Vorteile haben. Wir haben uns damals einfach nach einem eigenen Ansatz dafür entschieden, diesen Wisdom Tree vor allen Dingen zu kaufen. Und ja, später kam dann auch noch ein Anruf von Wisdom Tree mit dazu. Hier ist es für mich einfach so, dass ich zwar sehe, dass die Performance von den beiden Produkten einen relativ engen Gleichlauf hat, mit unterschiedlichen Vorteilen, mal für den einen, mal für den anderen, aber ich da sage nach dem Motto, ich würde da nicht zu einem Umdenken kommen, aber wer sich mit dem, was Christian da gerade zweieinhalb Minuten lang zum Selektionsprozess gesagt hat, gut fühlt, dem sei dann auch gesagt, na, dann ist doch super. Also für mich wäre dieser ETF aus verschiedenen Gründen nichts. Erstmal dieser Block, der mich vielleicht auch in der falschen Phase erwischt hat, dann der US-Anteil, dann in der Tat die Gesamtkosten. Ich finde auch bei dem, was ich jetzt, was wir jetzt in der Sendung hier gezeigt haben, finde ich den Van Eck Morningstar Developed Markets spürbar interessanter, sodass er mir besser gefallen würde, was eben in Abweichung dessen relativ deutlich auch für den Ansatz, der hier von Fidelity umgesetzt wird, spricht, ist dieser ja schon beeindruckende Gleichlauf mit dem MSCI World. Aber dass ich mal in die Situation komme und sage, nach dem Motto, mit dem MSCI World habe ich vermutlich noch mal einen geringeren US-Anteil, da rechne ich auch relativ selten mit und da würde ich mich damit wahrscheinlich wohler fühlen. Also für mich ist er nichts, ja, Christian. Wie wär's bei dir?
Ist halt Quality, ja. Und Quality hast du in der Masse eben in den USA. Das siehst du ja auch, wenn du dir einen iShares MSCI World Quality Factor ETF anschaust. Ich sehe das so wie du. Also gibt jetzt für mich hier überhaupt keine Veranlassung, beispielsweise bei meiner Mutter zu sagen, nee, komm, also jetzt verkaufen wir mal den Wisdom Tree, zahlen lustig Steuern an Christian Lindner und dann schichten wir das um in den Fidelity Global Quality Income. Also das macht ihr bitte auch nicht. Ja.
Und das finde ich übrigens eine total schöne Überlegung, die du hier reingebracht hast. Übrigens ja. vor ein paar Monaten schon, als du sehr, sehr deutlich auch dich gegen dieses Verkaufen gestellt hast und einfach gesagt, ihr könnt es doch anders machen. Also gerade in dem Moment, wenn man jung ist, wo man noch keine, sagen wir mal, in der Nasdaq-Sendung kam das eigentlich sehr schön auch zum Ausdruck, wo wir neben dem Nasdaq noch zwei andere Fonds gemixt haben und gezeigt haben, wenn man da lange spart, dann nimmt der Nasdaq oder dann hätte der Nasdaq auf Grundlage seiner Performance irgendwie einen grotesk hohen Depotanteil angenommen, der irgendwann vielleicht auch mal dazu geführt hätte, dass man eben nicht verkauft hätte, sondern dass man in der Phase, wo man noch selber anspart, einfach sagt, naja, jetzt wo die Gewichtung so hoch ist, brauche ich da auch nicht noch zusätzlich die Gewichtung durch zusätzliche Sparraten erhöhen, dann packe ich das eben lieber woanders an. Und dieses Justieren, das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das ja auch mitzunehmen, um dann eben auch im Bereich des Themas Steuervermeidung Verkäufe eben erst dann auch durchzuführen, wenn man möglicherweise dadurch, dass das eigene Erwerbseinkommen entweder gesunken ist, weil man in eine Altersteilzeit geht oder weil man eben in der Tat die in Zukunft immer spärlicher werdende Rente dann irgendwann aufs Konto überwiesen bekommt, eben sagt nach dem Motto, die bessere ich dadurch auf, dass ich jetzt mal anfange, Gewinne zu realisieren. Und das empfinde ich als ganz, ganz herausragend wichtigen Punkt, den ihr unbedingt auch in eure Altersvorsorgeplanung mit aufnehmen, sondern in euer generelles Investieren, eher von unten Gewichtungen erhöhen als oben Gewichtungen unbedingt abschöpfen. Es sei denn, und da sind wir dann, glaube ich, auch einer Meinung, Christian, es sei denn, der Portfolioanteil ist auf einem Level, ja, wo ihr sagt, nach dem Motto, euer Bauchgefühl, eure gute Laune, eure Entspanntheit hängt von der Tagesperformance und von starken Veränderungen, gerade nach unten, eines Nasdaq zum Beispiel ab.
Ja, aber das ist jetzt hier bei so einem Fidelity-Ding nicht der Fall. Und also es gibt keinen Grund, ein MSCI World oder ein Wisdom Tree zu verkaufen, weil man jetzt in den Fidelity Global Income investieren muss. Der Einzige, der sich darüber freut, ist der Finanzminister. Der Einzige, der darunter leidet, bist du persönlich. Ja, weil einfach dieses Compounding unterbrochen wird und ja dann man mit einem netto geringeren Erlös weitermacht. Und diese Differenz, die holt man nie auf im Laufe des Sparerlebens, weil einfach dafür die Unterschiede zwischen diesen Fonds dann zu gering wird. Wenn man verkauft, dann muss dann wirklich auch das Geld in was ganz, ganz anderes fließen und vorher überlegt man lieber dreimal darüber. Das ist sicher kein schlechtes Produkt. Da ist sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt worden. Ich glaube, man kann es auch durchaus als Inspiration nehmen, worauf man bei Aktien vielleicht selber achtet, wenn man sie auswählt, gerade diese Quality-Faktoren, Cashflow-Marge, also der operative Cashflow in Relation zum Umsatz, dann Return on Invested Capital, sowieso eine ganz zentrale Kennzahl auch bei Warren Buffett, und diese Stabilität des Free Cashflow, wo man sagt, okay, wie oft war denn eben dieser Free Cashflow positiv? Das kann man durchaus einfließen lassen, ob man jetzt den nimmt oder einen anderen Quality Dividend. Ja, das ist dann eine Frage der persönlichen Präferenz, der Tagesform. Man kann übrigens das zum Abschluss auch diesen Ansatz, wenn man ihn mag, nicht nur ähnlich wie bei WisdomTree für globale Aktien als ETF kaufen, sondern es gibt dasselbe auch nochmal für Europa und für die USA, und zwar mit demselben Ergebnis, dass eine sehr hohe Korrelation zu den Basisindizes, also MSCI Europe oder S&P 500, erreicht wird. Insofern muss man schon sagen, auch wenn diese Komplexität mal ein bisschen nach Data Mining aussieht, das Ziel, nämlich diesen Basisindex mit einem Qualitätsansatz gut zu treffen und die Ausschüttungsrendite relativ gesehen dazu zu erhöhen, dieses Ziel wird in allen Zielmärkten eben nicht nur im Backtesting, sondern auch sozusagen in freier Wildbahn erreicht.
Und das Wichtige ist eben vor allen Dingen das, was wir auch in der Auseinandersetzung gesagt haben über verschiedene Zeiträume. Ich habe jetzt günstigerweise mal drei Zeiträume gefunden, wo die Reihenfolgen komplett anders sind. Wenn ihr euch das Ganze über 5 Jahre anschaut, dann ist der hier oft besprochene Wisdom Tree eben das Maß aller Dinge. Gegenüber dem Fidelity und auch gegenüber dem Van Eck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders. Wenn ihr das Ganze aber auf 3 Jahre rejustiert, dann ist auf einmal der Van Eck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders grandios weit vorne, vor dem Fidelity und vor dem Wisdom Tree. Und was soll ich sagen, wenn ihr das Ganze nur auf 12 Monate betrachtet, dann sieht es so aus, als ob sich da Fidelity und Van Eck die Klinke in die Hand geben und der Wisdom Tree mit einem Prozent dahinterherhinkt. Also von daher, guckt euch vor allen Dingen das an, was in den ETFs stattfindet, mit welcher Strategie ihr euch langfristig, und dann fangen wir eben an, über den Zeitraum ab 10 Jahre zu reden, am wohlsten fühlt. Und dann macht es und dann freut euch über die Updates und prüft, ob diese Entscheidung immer noch Bestand hat. Und wenn sie Bestand hat, dann ist alles gut. Und wenn sie nicht Bestand hat, dann könnt ihr anderweitig ergänzen.
One More Thing. Da wäre noch was. Ja, One More Thing, damit hat Steve Jobs so seine Vorträge eingeleitet, wenn es zu dem Punkt kam, dass es wirklich um eine Innovation ging. Und das passt in der Tat, denn einen haben wir noch und das ist etwas wirklich Neues, ein Fonds, der erst seit Dezember am Markt ist und der insoweit innovativ ist, als er etwas bietet, was ganz viele von euch sich immer wünschen, was bei vielen ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sie die Aktien von Realty Income kaufen. Nein, nicht Einzelhandelsimmobilien, sondern natürlich monatliche Ausschüttungen. Genau die bietet der JP Morgan Global Premium Income ETF, der auch noch aus einem anderen Grunde ein bisschen hier aus der Reihe tanzt. Denn während wir bislang über ETFs gesprochen haben, denen ein vielleicht komplexer, aber immer quantitativer, schematischer Index unterliegt, ist der JP Morgan ETF ein aktiver ETF. Das heißt, ihr könnt ihn an der Börse handeln, genauso wie alle anderen ETFs auch, aber die Entscheidungen, was drin ist und was draußen ist, werden eben nicht durch ein Indexregelwerk vorgegeben, sondern werden tatsächlich von aktiven Managern gefällt. Ein bisschen so wie bei Cathie Wood, deren ETFs ja auch jetzt in Deutschland als UCITS-ETFs handelbar sind. Naja, wer es braucht, aber anderes Thema, denn JP Morgan Global Equity Premium, naja, das ist von der Risikostruktur so ungefähr der Gegenentwurf zu Cathie Wood.
Ja, und wie es sich natürlich bei einem aktiv gemanagten ETF gehört, sind die Kosten ein Stück weit höher. Wir sind hier bei 0,45%. Jetzt muss man aber auch da fairerweise dazu sagen, hier ist schon der Gesamtaufwand, der in diesem Produkt stattfindet, an verschiedenen Stellen ein ganzes Stück höher. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man monatlich eine Ausschüttung veranlasst, was eben auch in irgendeiner Form Geld und Aufwand Geld kostet und Aufwand bedeutet. Sondern man ist hier eben auch dabei, die Aktien selber auszuwählen, was sich bei einer Dividendenrendite jetzt nicht so extrem spürbar niederschlägt beim Kursgewinnverhältnis. Ja, da ist es schon ein bisschen merklich. Aber es geht hier vor allen Dingen auch um etwas, das sogenannte Covered Call Writing stattfindet und man hier durch das Schreiben von Optionen Zusatzeinkünfte erzielen will. Das Erzielen von Zusatzeinkünften wird an vielen Stellen auch klappen. Die Frage ist dann eben immer, wie man in besonders starken Phasen, wo der Markt sehr stark und sehr schnell nach oben geht, sich Erträge beschneidet durch diese Strategie und inwieweit man bei plötzlichen starken Abwärtsphasen nicht auch kräftig einbezahlt, weil zwar die Wirkungsmechanismen auf der kurzfristigen Ebene dann hilfreich sind für eine solche Anlage, aber mittel- bis langfristig schon dazu führen können, dass es eine Underperformance gibt, die sich hier auch im Chart zeigt. Aber zum Chart gehört vor allen Dingen der ganz, ganz deutliche Hinweis, dass der eben qua Auflage erst im Dezember 23 beginnt und von daher diese kurzfristige Darstellung nicht wirklich Aufschluss darüber gibt, was mit so einem Produkt möglich ist. Aber nur weil ein solches Produkt jetzt eben auch in Deutschland handelbar ist, heißt es ja nicht, dass es sowas nicht auch schon woanders gibt. Denn den Ansatz, den JP Morgan hier jetzt auch für uns und dann im Rahmen eines weltweiten Ansatzes möglich macht, den gibt es in den USA schon, Christian. Und deswegen ist hier auch mal die JP Morgan Equity Premium Income Strategie in der US-Variante dargestellt. Und zwar mit einer Wertentwicklung von diesem Produkt gegenüber dem S&P 500 in einer Net Total Return Variante. Und da sehen wir zum einen eine Start-Out-Performance in einem aufwärtsgehenden Markt vom S&P. Wir sehen in einem leicht und nicht besonders stark abwärtsgehenden Markt eine erkennbare Outperformance oder ein sich annähern wiederum des S&P an diese Performance. Und wir sehen dann beim nächsten Aufwärtstrend, dass sich dann wieder ein kleiner Rückstand aufbaut, aber das Ganze zumindest deutlich schwankungsärmer aussieht als die Bewegungen, die der S&P macht. Und Schwankungsarmut ist ja auch ein Thema bei dieser Strategie.
Genau, also ich halte es für ziemlich unfair, jetzt einen Fonds, der Covered Call Writing macht, der also bewusst da durch Optionen das Potenzial nach oben immer limitiert, zu vergleichen mit einem ungekappten, ungepufferten Index-Investment. Und das, was du beschrieben hast, ist ja der logische Verlauf. Wenn es schnurstracks nach oben geht, bist du einfach durch die Kappung bei den Optionen immer unterproportional dabei. Du hast, wenn es nach unten geht, einen Risikopuffer, du bist schwankungsärmer. Und das beste Szenario für so ein Produkt ist eigentlich, dass sich an den Märkten Schwankungen bilden, die für ordentliche Optionsprämien sorgen, aber dass es weder zu stark nach oben geht, weil dann verpasst du Performance, noch zu stark nach unten geht, dass dein Risikopuffer aufgebraucht ist. Also auch so ein nach unten Düdeln der Aktienmärkte, das ist für ein solches Produkt, vorausgesetzt immer das aktive Management ist mit den Optionen richtig positioniert, eigentlich eine ganz ordentliche Geschichte. Deswegen sieht man auch gerade in diesem problematischen Jahr 2022 hat das gut funktioniert. Also Benchmark kann natürlich der S&P sein, man kann es dagegen stellen, aber es geht hier ja nicht um ein Aktieninvestment, sondern die Aktien werden eigentlich benutzt, um mit möglichst geringen Wertschwankungen möglichst attraktive Ausschüttungen darzustellen. Und da muss man nach dieser inzwischen ja fast vierjährigen Zeit in den USA bei dem Equity Premium Income ETF sagen, das Ziel ist ja durchaus erreicht worden. Der Fonds ist bei $50 gestartet, jetzt über die Zeit etwa 10% im Plus. Da sieht man dann, also es geht hier nicht um Wertgewinne wie beim Index, sondern man will die Basis erhalten, ein bisschen nach oben gehen. Und dazu kamen halt Ausschüttungen seit Juli 2020 von kumuliert $19. Wie gesagt, monatlich ausgezahlt. Und während der Fonds insgesamt ja nicht so stark schwankt wie der S&P 500, die Ausschüttungen schwanken schon, je nachdem, was gerade am Markt, insbesondere bei der Volatilität, die für die Option maßgeblich ist, los war, gab es entweder mal 25 Cent oder in den besten Phasen 62 Cent im Monat. Das heißt also mehr als 1% Ertrag bezogen auf den initialen Fondspreis. Und wenn man das mal so ein bisschen aggregiert über die Jahre, kann man das auch wieder zurückspielen, was du eben gesagt hast, Tobias. 2021 gab es $4,16, 2022 $6,36, 2023 $4,60. Also dieses Jahr 2022 mit der hohen Volatilität, das sticht natürlich raus, aber generell, ne, $4, $6, $4,60, naja, das ist so im Durchschnitt irgendwie so um die 8%, und das ist eine sehr, sehr ordentliche Auszahlung, die man hier in den vergangenen Jahren bekommen konnte. Deswegen muss man sagen, Ziel erreicht für denjenigen, der es haben wollte. Allerdings immer mit dem Hinweis, dass da in freier Wildbahn natürlich der eine oder andere Stresstest fehlt. Zum Beispiel sowas wie Corona, wo es dann einfach mal 30% runtergeht. Da hilft dann auch kein Optionsrisikopuffer mehr. Dann hast du nur am Ende vielleicht 27% Minus. Und dann ist die Frage, kriegen die das mit der Optionalität so hin, dass du dann in einer solchen V-förmigen Erholung dir nicht permanent die Upside wegmachst und am Ende viel langsamer wieder hochkriegst. Das sind die Risiken bei solchen Produkten, wo Optionalität und insbesondere Covered Call Writing drinsteckt. Und da muss man auch viel Vertrauen in das Management mitbringen.
Und das ist in der Tat ein Punkt, den ich auch noch hier mir schon zurechtgelegt habe, weil man beim Auflagezeitpunkt hier auch bei dieser Strategie einfach sieht, dass man da möglicherweise auch einfach richtig Schwein hatte. Denn wenn eine Sache zu dem Zeitpunkt, und daran, das zeigt sich auch daran, dass die Underperformance, die hier am Anfang realisiert wird oder aufgebaut wird, sehr, sehr gering ist. Also wenn man sich überlegt, was in diesem Jahr 2020 los war, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo es mit diesem Produkt losging, im Grunde genommen Peak Panic leicht hinter uns gelassen haben. Da ging es eben los mit richtig, richtig hohen Optionsprämien, die dafür auch gesorgt haben, dass dann am Anfang das Schiff einigermaßen mithalten konnte. Aber ihr erinnert euch an den April, an den Mai des Jahres 2020. Und wenn nicht, könnt ihr in eurem Chart-Tool das auch nochmal nachgucken, wie die Märkte da in kürzester Zeit angezogen haben. Und da ist es relativ unwahrscheinlich, ist es eben so, dass auch da nicht ganz mitgehalten werden kann. Ihr seht das an diesem kurzfristigen, wirklich auch Peak nach oben, wo es offensichtlich eine 10%ige Bewegung in etwa bei den Aktien gibt, während der ETF so im Bereich von 2-3% stehen bleibt. Und das geht auch noch ein bisschen dann so weiter. Und da könnt ihr dann eben sehen, dass es kaum auch anders zu machen ist. Und was hier in der Tat ich jetzt ein bisschen schmerzlich vermisse, ist, dass dieser ETF nicht 3 Monate früher, 4 Monate früher aufgelegt wurde. Das Ding am Jahresanfang, und man hätte sofort eben auch mal sehr, sehr plastisch gesehen, wie hoch die Risiken ist. Vor Corona sehr niedrige Optionsprämien, sehr niedrige implizite Volatilitäten, und dann aber auch stark fallende Märkte. Das hätte auch einen sehr, sehr deutlichen Einschlag gegeben. Das kriegen wir nicht mehr hergestellt. Das muss einem aber in einer solchen Situation klar sein. Wir hatten das Ganze ohne Optionen, aber trotzdem mit einer ähnlichen Auswirkung auch mal mit Erik Potzuweit und den Vermögensverwaltungsstrategien von Scalable besprochen, wo es eben auch erklärt werden kann, warum manchmal eben sowas passiert, warum manchmal eben bestimmte Strategien auch eine Underperformance produzieren. Hier ist es so, dass man zumindest ja ein bisschen bedauernd zur Kenntnis nehmen muss, den Jahresanfang 2020 und damit den Beginn von Corona Ende Februar, Anfang März haben wir hier nicht drin. Und ich glaube, dass das ein zusätzlicher Wertbeiträger ist, der dafür sorgt, dass die Underperformance in diesem ersten Zeitraum auch so gering ausgefallen ist.
Ja, natürlich, das spiegelt sich da wieder, aber man muss sich darüber im Klaren sein, jedes Finanzprodukt, zumindest wenn es gut gemacht ist, hat Chancen und hat Risiken. Dies hat ein sehr klares Profil und man sollte sich als Anleger fragen, ob man in dieses Profil hineinfällt, dass man nicht am Aktienmarkt partizipieren will, sondern dass man aus dem Aktienmarkt Renditen herausholen kann, insbesondere besonders gut in einem Stadium, in dem es halt irgendwie so seitwärts läuft. Kann ja auch mal so ein Stadium sein, wo auch von der Zinsseite gemischte Signale kommen, dass man das auch mit Anleihen nicht kompensieren kann. Also wenn man an diesem Thema, insbesondere Covered Call Writing, interessiert ist in Verbindung mit diesen Ausschüttungen, das aber nicht alles selber machen möchte, dann ist das etwas, was man auf jeden Fall neben bestehende Allokationen packen kann, weil es ein eigenständiges Profil hat. Wenn man sagt, ach Mann, ich will doch bloß nur mit einem ETF oder mit einem ETF-Portfolio optimiert am Wachstum, an Innovation und Fortschritt der Weltwirtschaft teilhaben, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich mir überlegen, ob ich mit meinem MSCI World, meinem FTSE All World oder Acquimi zufrieden bin oder ob ich den an der einen oder anderen Stelle nachjustieren möchte. Für mich ist der Dividend Leaders ETF, den wir heute besprochen hatten, das Produkt, was zum Nachjustieren am interessantesten erscheint, aber es hängt ja immer davon ab, in welche Richtung möchte man nachjustieren. Und wenn ihr an die Sendung von letzter Woche denkt, an die Minengesellschaften, die ja nur mit 1,4% im MSCI World enthalten sind, dann ist ja zum Beispiel auch ein Global Mining ETF, wie Van Eck ihn im Angebot hat, für denjenigen, der auf dieses Feld zusätzlich setzen möchte, interessant. Oder man sagt, na, man hätte es gleich richtig in einer anderen Asset-Klasse und mischt dann Gold oder meinetwegen Kryptos bei.
Ja, bei diesem abschließend von mir noch zu dem Global Equity Premium. Was ich mir hier wünschen würde und worauf ich sehr gespannt bin, ist, wie das Ganze kommuniziert wird. Also wie auch diese Performance und diese Entwicklung kommuniziert wird, wie es auch dargestellt wird, warum es in bestimmten Phasen solche Out- und auch Underperformance-Phasen gibt, wie auch das mit den Optionen dann abläuft und da regelmäßig Anleger mit reinzunehmen, halte ich, glaube ich, für sehr sinnvoll. Und wir sind total gespannt auf das, wie euch sowohl diese Sendung als auch die Echtgeld-TV-Dividendenwochen 2024 gefallen haben. Das gerne in den Kommentaren. Eine Woche später blicken wir, Christian und ich, zusammen auf die Hauptversammlung, die in Omaha dieses Jahr stattfinden wird, auf das große Aktionärstreffen von Warren Buffett. Gucken uns natürlich ein paar Kommentare von ihm, auch unsere Einschätzungen dazu an, zu dem ein oder anderen Unternehmen, was er selber hält, und teilen mit euch dann unsere Gedanken zur Berkshire-Aktie selber. Das alles könnt ihr sehen, vor allen Dingen, wenn ihr gesund bleibt, wenn ihr investiert bleibt, interessiert es euch vor allen Dingen auch. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid, dann freuen wir uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin.